Du hast auch früher dein Deutschland-Handtuch in den Pit gelegt, damit sich niemand da hinsetzt, ne? So, weil du gesagt hast, okay, ich lege jetzt das Handtuch hin, dann gehe ich mir ein Bier holen, so, und weh, da hat sich jetzt einer, das ist mein...
Nee, geil. Viel geiler sind ja so, so Werbehandtücher, die man mal, keine Ahnung, irgendwo her hatte, so von Langnese oder so.
Langnese.
Ne? Und die legt man dann irgendwie dahin. In den Pit vorzugsweise. Ja,
macht dann sein eigenes Ruderboot auf.
Auf jeden Fall. Jungs, hört ihr auch diese epische Hintergrundmusik? Damn, wir sind schon bei der 10. Folge Kerngeschäft. Hintergrundmusik? Hört ihr das? Lin, kannst du sie hören?
Jetzt höre ich sie auch.
Geil, Alter. Und damit hallo und herzlich willkommen zur tatsächlich bereits 10. Folge. Nochmal 10. Folge von Kerngeschäft, einem Morkau.de Podcast, in dem Mike, Lin und ich, mein Name ist Thilo, mit absoluter Narrenfreiheit über das sprechen, was uns aus dem Morkau.de Spektrum musikalisch oder an Geschehnissen so interessiert. Hallo Lin, hallo Mike.
Hallo.
Hi.
Das war eine super Einleitung, wirklich. Vor allem, wenn ich jetzt keinen Song hinten einfüge, dann würden die Leute nicht wissen, was wir meinen.
Ich hätte es cool gefunden, wenn Mike einfach die Musik die ganze Zeit durchgemacht hätte. Das wäre richtig stark gewesen.
Die ganze Folge durch so.
Kannst du das eine Stunde lang machen, Mike?
Ja, ich denke, das kriegen wir hin, Hilo. Ich denke auf jeden Fall so.
Aber wenn ich es jetzt so nochmal höre, finde ich es auch okay, wenn du aufhörst. So, ja, moin Jungs. Alles gut?
Ja, doch, alles gut.
Ist kurz vorm zweiten Lockdown, ne? So.
Ja, es ist Freitagabend, kurz vor 20 Uhr und es wäre theoretisch die letzte Möglichkeit, jetzt nochmal richtig auf den Putz zu hauen, 3 Tage lang, bevor Montag wieder alles runtergefahren wird. Aber das wäre akut bescheuert, das zu machen. Deswegen machen wir einfach Podcast, jeder von seinem Zuhause aus.
Yes.
Und sind hier die moralische Instanz für alle.
Genau.
Vor allen Dingen sind wir gerade Zeitreisende, wenn man so will, weil die Menschen, die das hören werden, werden das ab einem Mittwoch hören. Und dementsprechend ist bis dahin ja auch das eine oder andere noch passiert. Wie du gesagt hast, der nächste Lockdown, aber auch die Präsidentschaftswahl, meine Freunde.
Mm. Ach du Scheiße. Ja, also da setze mich mit Popcorn vor Twitter und guck einfach mal, was passiert, würde ich sagen.
Ja, man könnte ja jetzt schon irgendwelche Vorhersagen machen.
Ungern.
Boah, nee.
Ungern.
Nee, ganz ehrlich, nach der letzten Wahl traue ich mich das einfach nicht. Da waren auch alle so, ja, Hillary macht das und Hillary macht das. Und alle so, nee, Hillary macht das nicht.
Nee.
Und da wäre ich jetzt auf jeden Fall vorsichtig, jetzt nochmal irgendwie eine Aussage darüber zu treffen. Aber, das muss ich ja sagen, ne, Mike, das Thema, ich um mal kurz quer zu schießen, das Thema hatten wir doch heute bei uns im Chat, dass du meintest, dass es weniger, oder dass du das Gefühl hast, dass es irgendwie weniger Anti-Trump- oder Anti-Präsidentschaftsmusik gibt.
Ist mir aufgefallen. Also ich erinnere mich noch sehr gut daran, zur Bush-Zeit, da gab es ja, was war das, Punk Against Bush sogar. Das war ein Sampler. Ich glaube, da gab es sogar mehrere Auflagen von. Und wenn ich nicht komplett falsch liege, dann wurde das durch NoFX und Fat Mike damals initiiert.
Mhm.
Und,
als du noch übergewichtig warst, oder was?
Amerika Touché. Aber ja, irgendwie hatte ich, weiß ich nicht. Also es gab halt relativ viel aus dem Hip-Hop. Mhm. Heute habe ich zum Beispiel noch einen Song von De La Soul in meinem Release-Radar gehabt. Remove 45 heißt der. Ansonsten Run the Jewels haben eine gute Platte rausgebracht.
Übelst krasses Album.
Aber ansonsten, bitte korrigier mich, ist da wahrscheinlich das meiste an mir vorbeigegangen irgendwie sonst.
Das Gefühl teile ich aber tatsächlich auch mit dir. Also ich bin jetzt auch, also ich weiß auch nicht. Ich glaube, Anti-Flag sind natürlich so eine Band, die es, glaube ich, immer schon gemacht haben. Also bei denen kenne ich es nicht anders. Ich hätte mir gewünscht, dass Rise Against mal ein bisschen aktiver, lauter sind. Die waren früher irgendwie, also ich irgendwie empfinde ich die als sehr passiv im Moment. Ja, und Green Day, die Zeiten von American Idiot sind halt auch vorbei, ne?
Ja.
Leider, ja.
Schade.
Also ich wünsche, die Zeiten von American Idiot wären wirklich vorbei, aber ja.
Okay.
Ja. Ich wollte euch euren Blödsinn einfach in Ruhe ausreden lassen.
Ja, ist alles gut.
Das ist nett, danke schön. Wenn ich nach langer Pause hier mal wieder die Moderation machen darf, dann möchte ich euch, bevor ich euch gleich nur noch abwürge die ganze Zeit, wollte ich euch jetzt mal eben zum Reinkommen so ein bisschen die Möglichkeit geben, frei zu reden.
Das ist nett.
Reicht jetzt auch. Vielen Dank.
Wenigstens sind wir nicht gerade aus dem Bett gefallen, ey.
Ist einfach so.
Ja, Leute, also diese Folge steht ein bisschen unter dem Schatten akuter Übermüdung irgendwie. Deswegen jetzt schon mal an jede Hörerin, jeden Hörer Entschuldigung dafür, dass es unter Umständen alberner werden könnte als sonst eh schon. Das ist dann auf jeden Fall, das ist dann auf jeden Fall Mike schuld.
Ja, genau.
Tilo, ich hab einen geilen Tweet gefunden und ich hatte dich ja vorhin gefragt, ob du eine coole Einleitung hast, weil ich wollte das eigentlich als Einleitung bringen. Ich fand das eigentlich schon charmant. Ich möchte den gerne vorlesen, wenn ich darf.
Ja.
Die Twitter-Userin Jasmin hat gepostet. Okay, ich muss mich kurz aufregen über die Leute, die sagen, Metal ist keine Musik. Erstens, es gibt verschiedene Metal-Richtungen, in Klammern Deathcore, Metalcore, Black Metal, echt. Was auch immer echt ist.
Die Band echt.
Hier steht in Klammern Deathcore, Metalcore, Black Metal, echt. Da geht's weiter. Du kannst nicht sagen, Metal ist nur Screamen oder wie andere sagen, Schreien, in Klammern, was nicht richtig ist. Zweitens, es kann sein, du magst es nicht, Metal zu hören, was komplett okay ist, aber es ist immer noch Musik, vielleicht nicht dein Geschmack, aber es ist trotzdem Musik. Und zu dem Rumschreien kann jeder, muss ich auch was sagen, versuch mal zu screamen, es ist schwer und gefährlich. Deshalb ist es auch bemerkenswert, wie das Musiker hinbekommen, da man sich dabei schnell mal verletzen kann an den Stimmbändern. Komma, pass auf, Komma, Dankeschön.
Dankeschön. Oh. Jasmin, wir haben zu danken, ja. Wir haben für so einen Erguss zu danken, weil es ist. Boah. Also ich schwebe auch unter konstanter Lebensgefahr, wenn ich auf der Bühne stehe. Es ist immer on pitch, habe auch immer ein Rettungsseil dabei, falls ich mal die Notleine ziehen muss, ist immer.
Das okay. Ist so eine gelbe Warnweste an so eine Pfeife.
Ja, genau, so. Genau. Weißt du, Felix Baumgartner, der ist aus der Stratosphäre geflogen, ist ja super, aber ich, Alter, ich stehe auf der Bühne und schreie. Ja, also.
Ey, und Mike, mein großes Kompliment, weil so wie du es intoniert hast, hätte sie es wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Du hast einfach den Empathiepreis auf jeden Fall für heute verdient. Also Jasmin wäre stolz auf dich dafür.
Ja, der spricht mir voll aus der Seele. Shoutout Jasmin. So, ja. Entschuldigung.
Okay, ja, also wir sind super professionell eingestiegen, würde ich sagen. Ich habe eine Frage an euch beiden Süßigkeiten. und zwar hattet ihr damals MySpace-Profile, so als Privatperson?
Ja, klar.
Nee. Lindig. Bei mir gab's nur Schüler-VZ.
Ach krass, hast du, aber
ich habe MySpace nie miterlebt. Ich bin ein absolutes Ach, MySpace. Quatsch. Ja, doch, es war alles nach meiner Zeit. Vor meiner Zeit.
Hey, pass auf, dann erzählen dir die beiden alten, verwirrten Männer.
Oh, geil.
Jetzt mal eben kurz was über MySpace, ne? Lieber Mike. Du hattest ein eigenes MySpace-Profil, ne? Ich muss jetzt mal eben die obligatorische Frage stellen kurz. Hattest du als Profilbild so ein geiles Emo-Foto, was du so von links oben schräg fotografiert hast und super sad guckst, Alter?
Zeitweise auf jeden Fall. Also ich hatte auf jeden Fall auch so richtig schlecht geshootete Bandfotos oder ein Bandfoto aus dem Proberaum, aber auch eins von diesen genannten obligatorischen Pre-Selfie-Emo-Shoots.
Ja, ihr hattet auf jeden Fall ein Sponsoring von irgendeinem Eyeliner-Hersteller. Okay, das Tolle war, lieber Lin, an diesen MySpace-Profilen als Privatperson, dass du quasi, um dich selber so ein bisschen zu präsentieren, halt einen Song in dein Profil packen konntest.
Oh, das wusste ich, das weiß ich.
Ja, mitbekommen. Genau, fand ich irgendwie super cool. Also finde ich bis heute irgendwie total cool, dass man das machen konnte. Und Mike, kannst du dich spontan irgendwie so an ein Ding erinnern, was du mal längere Zeit drin hattest bei dir im Profil?
Also ich hatte auf jeden Fall, Sorry, You're Not a Winner von Enter Shikari.
Ja, Mann.
Aber auch, das kennt halt keiner mehr, aber relativ lange von der Band Avenues and Silhouettes. Das ist eine spanische, auch so Screamo, Post-Hardcore-Band.
Eyeliner.
Ja, genau. Den Song Sissy vs. Isis. Ich glaube, die.
Boah, da klingelt aber irgendwas bei mir.
Nicht, aber echt?
Ey, da klingelt sogar bei mir was. Das sagt mir auch irgendwas.
Sissy vs. Isis. Ich meine, die habe ich euch mal gezeigt sogar. Aber die haben damals in Kevela bei uns im Jugendzentrum für Kompass gespielt. Die fand ich geil. Und die war noch bei MySpace. Die habe ich dann supported.
Ja, fett, ja, krass. Krass. Ja, ich hatte irgendwie immer Songs drin. Also beziehungsweise ich habe die Songs vorzugsweise danach ausgewählt, dass sie Leuten, die mit der Mucke vielleicht nichts anfangen können, einfach möglichst hart auf den Sack gehen, wenn sie auf mein Profil gehen. Und hatte dann halt irgendwie so Osha Parrish und so drin. Aber unter anderem halt eben auch einen Song namens For Stevie Wonder's Eyes Only von der berühmt-berüchtigten Band Bring Me the Horizon. Und den hatte ich sehr lange in meinem Profil, weil ich den auch sehr hart abgefeiert habe damals und nicht nur, um Leute zu ärgern. Und bevor wir einen kurzen Abstecher in unsere coolen neuen Rubriken machen, möchte ich damit schon mal kurz vorstellen, dass wir uns heute genau dieser Band eben widmen wollen in unserer 100-Jahres-Jubiläumsfolge von Kerngeschäft.
Stößchen! Ja.
Stößchen, ja, in der Tat. Ich stoße kurz mit mir selbst an, aber dann haben wir das Geräusch und es klingt so, als würde man nicht super sad in seinem Zimmer sitzen.
Wunderbar.
Sondern als hätten wir das jetzt gemeinsam gemacht. Ja, klar.
Wuhu! 10 Folgen.
Ja, also.
Boah, das war wirklich sad.
Also ich glaube, wenn wir mit dem Enthusiasmus weitermachen, dann können wir auch nach Folge 11 aufhören auf jeden Fall.
Meinst du? Also ich hätte jetzt noch mindestens 5 Folgen zugetraut. So.
Also ich finde, möchte ich mal kurz einstreuen, nachdem wir schon wieder so viel Spaß hatten in der Vorbesprechung. Ich würde sagen, zu Folge 20 bieten wir mal so ein Best-of-Vorbesprechung an, würde ich sagen.
Boah, das ist ein
Und
willst du das wirklich?
Vielleicht probieren wir das aus, weil nach 20 Folgen kann man ja auch gut aufhören.
Ja. Sehr gut.
Bevor wir uns allerdings weiter um Olli Sykes und seine verrückten kleinen Freunde kümmern, haben wir ja in der letzten Folge neue Rubriken eingeführt. Und
yes.
Mike Lynn, ihr habt zu jeweils einer Rubrik auch ein bisschen was vorbereitet jetzt für die heutige Folge. Und ich würde den listigen Lynn aus Luxemburg gerne dazu einladen, mal seine Rubrik vorzustellen.
Hey, ohne Scheiß, dieses Ding mit Luxemburg, ne? Also ich war ja jetzt schon ein paar Mal da, ne? Ich glaube, das gefällt mir. Ich glaube, das mache ich so weiter. Vielleicht
voll. Luxemburg erinnert sich auch immer noch an dich.
Ja, also. Auf jeden Fall. Ey, wir fangen beide mit L an, so bitte. Ich habe, Thilo, jetzt ist wieder ganz speziell für dich die lieben Wortspiele dabei.
Ich versuche nicht zu lachen.
Okay, alles klar. Ich habe für uns drei hier heute den Chorwurm wieder herausgesucht oder mal herausgesucht. Und
er hat mich kalt gelassen, war schon gut, okay?
Ja, also der Cringe wird mit jeder Folge weniger quasi.
Haben wir da eigentlich irgendwie akuten Hass für kassiert? So von wegen, boah, ihr seid so richtig, richtig unlustig. Nee,
aber okay.
Aber gefeiert hat's auch keiner.
Ja gut, ne, das Ding ist halt, Mike kriegt da die guten Kommentare aktuell nicht ab, weil sein Account ja futsch ist, zumindest, ja. Für eine Zeit lang. Und ich
hast bin du gut jetzt hingekriegt,
erst,
Lynn.
Und ich bin jetzt erst wieder da, aber ich krieg halt auch keine Nachrichten.
Okay, also für Leute, die den Podcast vielleicht regelmäßig hören und auch die letzte Folge gehört haben, Lynn war ja akut neidisch auf Mike wegen der ganzen Nachrichten und deswegen hat Lynn Mike jetzt einfach so lange gemeldet, dass sein Account gesperrt wurde.
Genau das. Das ist absoluter Neid. Absoluter purer Neid. Ich will auch Fangirls haben. Nein, aber ich, um mal wieder zurück zum Thema zu kommen, ich habe den Chorwurm dabei. Und gut, dass wir heute über Bring Me the Horizon sprechen, weil diese Band und der, die ich jetzt hier vorstellen möchte, oder den Song dieser Band und diese Band, die ich vorstellen möchte, haben tatsächlich enge Verbindungen zu Bring Me the Horizon. Und zwar habe ich von den Architects den neuen Song Animals mit dabei. Der kam am 20.10. raus. Ist also jetzt schon 10 Tage alt, genau, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ist vom Sound her irgendwie was anderes als das, was man von den letzten Alben so ein bisschen gewöhnt ist. Aber ich würde jetzt per se oder persönlich sagen, gar nicht mal so scheiße eigentlich. Also ich finde, der float, der ist cool. So, ne? Also ich konnte damit mich gut auseinandersetzen. So. Und vielleicht noch, bevor ich jetzt euch beide dazu mit einlade, mitzuquatschen, ist das übrigens die erste Single vom kommenden Album For Those That Wish to Exist, was am 20. Februar nächsten Jahres erscheinen wird. Und ich finde, das ist eine Ansage. Kam auf jeden Fall überraschend auf einmal auf YouTube und auf den Socials auf. Und ihr so? Was haltet ihr von dem Song so?
Ja, Mike, ich gebe dir mal direkt eine Frage weiter. Jetzt mal so Hand aufs Herz. Was war deine erste spontane Reaktion so auf dieses Intro-Riff, als du das erstmal gehört hast?
Ich hoffe, du spielst es nicht auf etwas an, was ich wiedererkennen müsste. Weil wenn du das schon so fragst, weil ich mein erster Impuls war, dass ich ein bisschen irritiert war. Ja. Das Problem war allerdings, dass ich schon einige Kommentare zuvor gelesen hatte, die dann halt einen darauf vorbereitet haben, dass was anderes kommt. Und ich habe die Single jetzt dann doch ein paar Mal gehört und finde sie mittlerweile besser als beim ersten Hören. Beim ersten Hören dachte ich so, wow, okay, das ist schon jetzt mal ein Stilbruch zu dem, was die vorher gemacht haben. Wobei ich wieder zugeben muss, ich habe die jetzt schon länger nicht mehr richtig auf dem Schirm gehabt. Aber interessant. Auf dem neuen Album soll es ja auch ein Feature mit Royal Blood und mit Biffy Clyro geben.
Genau, Mike Kerr und Simon Neil von Biffy Clyro. Und
ja, Biffy Clyro ist natürlich schon echt ein interessantes Feature dann, ne?
So ja, voll.
Für Architects auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, es hat sich gelohnt, dich zu fragen, Mike, denn ich sehe das ganz ähnlich wie du. Und zwar als Architects-Vielhörer wirklich seit Jahren. Ja, ich war wirklich auch irritiert beim ersten Hören und fand's auch erstmal nicht so geil, aber ich glaube, genau wegen dieser Irritation, dass es halt so untypisch ist irgendwie, aber das Ding entfaltet sich auf jeden Fall, wenn man's mehrfach hört und
auf jeden Fall.
Das ist ein grundsolides Ding irgendwie, mir fehlen halt einfach so ein paar typische Architects-Elemente, so mir fehlt da so die Verkopftheit auf jeden Fall auch.
Das Blech fehlt dir? Halt,
ja, das fand ich halt super witzig, so bei so diversen Reaction-Videos und so da drauf, ne, wie oft da einfach, oder in irgendwelchen Kommentarzeilen, wie oft das einfach genannt wurde, so, das Blech fehlt einfach. ja, fehlt auch auf jeden Fall, aber ich komme auch drauf klar, dass es jetzt mal nicht dabei ist, so, ne. Aber das Ding ist halt einfach, das ist halt einfach kein typischer Architekt-Song. Nee, so.
Auf keinen
das muss
Fall.
Man, muss man einfach sagen. Aber es funktioniert. So, es funktioniert
ja, find ich auch.
Als Architekt-Song. Und ich hatte das ja irgendwie auch schon mal in unseren Team-Chat halt geschrieben. Ich brauche, glaube ich, einfach noch ein paar mehr Songs in diesem Stil, um damit so komplett warm zu werden. Ne? Also ich brauche da vielleicht eine Platte einfach im Zusammenhang, die in die Richtung geht, um ja. Da für mich irgendwie vernünftig eine Meinung zu finden. Also mir reicht jetzt nicht die eine Single, um zu sagen, feier ich oder bitte macht wieder das, was ihr vorher gemacht habt. So, ja. Ne?
Ja. Vielleicht als Background-Infos dazu, produziert oder die Song, also die Single jetzt auch, und ich gehe auch davon aus, dass das Album von denen produziert wird. Produziert ist es von Dan Searle, also dem Drummer, dem Dan, und von Josh Middleton, dem Gitarristen, der ja auch bei Psylosis spielt. Ein bisschen andere Richtung eigentlich, so mehr so in diese Death Metal, Metalcore, Thrash Metal Richtung. Und der Mixer des Albums ist eigentlich ganz interessant, Zack Cervini, der hat bereits mit Blink-182, MGK, Youngblood, BMTH, Avicii und Halsey zusammengearbeitet. Tatsächlich noch einige andere Namen, wo du bei, also abgesehen von Avicii, wo du sagen würdest, oh, das ist alles so in diese moderne Alternative Rock Richtung, ne? Also es ist so ein, du erkennst da so ein kleines Muster, würde ich jetzt mal so behaupten. Also ich bin alleine schon deswegen schon irgendwie angetan von der ganzen Sache, weil ich könnte mir vorstellen, wenn die, wenn, also, dass die Architects schon versuchen, auch ein bisschen, ja, nicht ihre Message zu verlieren, aber ein bisschen ruhiger zu werden, so, ne? Vielleicht auch einfach mal sich künstlerisch mehr ausbreiten zu wollen. Und das, denke ich, kann ganz gut funktionieren mit so einem Portfolio, also Portfolio an Hintergrundsachen im Endeffekt. Ja.
Lieber Mike, du hast, ja. Du hast auch eine unserer grandiosen neuen Rubriken zu deiner gemacht für die heutige Folge. Die da wäre, junger Mann.
Ja, und jetzt kommen wir zur Kuriosität.
Oh, kannst du es nochmal sagen? Warte, kannst du nochmal sagen?
Ja, jetzt kommen wir zur Kuriosität der Folge.
Hm. Oh.
Geil. Geht runter wie heiße Butter.
Wie heiße Butter, die heißeste Butter im Endeffekt.
Vorab, sorry, ich glaube, wir haben immer mal wieder den Hang dazu, so alte Männergeschichten aufzuhauen.
Nee, gar nicht.
Nee, gar nicht, Alter.
Also ich hätte auch vorhin sagen können, willkommen zu Kerngeschäft, einem Rockhold.de Podcast, in dem Mike, Lin und Thilo über sich reden.
Ja, scheiße. Aber jetzt kommt halt schon wieder so eine Schote, aber ich fand das so witzig. Und das passt halt leider auch irgendwie zu Bring Me The Horizon. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Good Charlotte haben vor ein paar Tagen einen wunderschönen Post rausgehauen. Ihr erinnert euch auch mit Sicherheit auch an diese geilen MP3-Player, die so länglich waren, so stickartig waren.
128 MB, 120 ja. Euro.
Genau. Haben wir doch, genau. Mike, da haben wir in der Folge 8 Hybrid Theory und Infest drüber gesprochen, glaube ich sogar.
Genau.
Da hat ja gerade so das ganze Album drauf gepasst, ne?
Ja, genau.
Genau.
Ja. 120 Euro, scheiß drauf, haben.
Vor allen Dingen Fun Fact dazu, von diesen Teilen gab es doch irgendwie ungefähr 500.000 verschiedene Hersteller, oder nicht?
Ja,
aber
ist ja,
wirklich aber selbe Modell. Das war ja original baugleich so, ne?
Ja.
Ja. Richtig beschmiert, ey.
Richtig beschmiert.
Und wer hat's gekauft? Ich.
Ich auch. Mehrfach vor allen Dingen.
Ja, ja, von jedem Hersteller einfach ein. Weil man, wo sollte man auch hin mit seiner ganzen Mucke, wenn du nur ein Album auf ein so ein scheiß Gerät bekommst, ey?
Ja, du hast für jedes Album einen eigenen MP3-Player.
Einfach 10 kaufen. Super. Heute nehme ich meinen Linkin Park MP3-Player mit zur Schule.
Huhu. Extra mit so einem Etikettiergerät hinten drauf geschrieben. Das ist der Linkin Park, Hybrid Theory.
LP.
Uhu. LP.
Richtig opfermäßig. Oh, vor allem
musstest du auch noch die kleinen Batterien musstest du da immer reinstecken.
Ja, Mann.
Das war immer voll schade, wenn dann die Batterie leer war, weil du konntest den halt nicht wie heute einfach aufladen.
Nee. So, weißt du? Ich glaube, in 10 Jahren werden Kinder nicht mehr wissen, was eine Batterie ist, ey.
Ah, Leute.
Boah, das war schon ein sehr alter Kommentar, also richtiger alter Mann-Kommentar gerade. Oh mein Gott.
Alte Männer for the world.
Ja. 120 Euro, das sind 350 Mark.
Ja, 350 Mark, das sind 700 Mark. 700 Mark, das sind 1400 Mark. Ich will die deutsche Mark zurück, damit ich jedes Mal, wenn ich nach Holland fahren kann, das in Gulden umtauschen muss.
Gut, dass ich das angekündigt habe, dass genau das passieren wird heute. Das ist die 10. Folge Aufregung. Ausrede vor allem. Aufregung.
Damit ich auch jedes Mal beim Zoll warten kann, nur um mir Milchbrötchen zu
holen. Du Milchbrötchen.
So, ihr Milchschnitten, zurück zur Kuriosität.
Zur Kuriosität. Ach Gott. Also, das ist ein, da war ein Bild von diesem besagten MP3-Player-Modell und oben drüber standen verschiedene Songnamen, aber quasi in der MP3-Titel-Variante. Sprich, Good Charlotte the Anthem und dann so good-charlotte-the-anthem.mp3, so, ne? Mhm. Untereinander dann halt so Blink-182, I Miss You, bla 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 bla, Linkin Park in the End, Good Charlotte, I Just Wanna Live. Und dann war halt der Titel Who Remembers This? Und ich fand das so geil, weil ich direkt daran gedacht habe, dass ich doch irgendwo noch einen von diesen MP3-Playern hier rumliegen habe. Mhm. In der Hoffnung, dass ich ihn anstöpseln kann, um zu finden, was ich denn da damals auf diesen MP3-Player drauf hatte. Aber ist leider nicht so.
Oh.
Ist leider kaputt. Genauso wie sämtliche Festplatten, die ich aus der Zeit hier noch rumfliegen habe, die sind auch alle kaputt. Aber, so, ich weiß nicht, ob ihr Last.fm noch kennt.
Ja. Ja, sicher.
Ja, sicher. Für die, die es nicht kennen, Last.fm ist quasi
das Yahoo der Radiosender.
Ja, früher war da sogar noch ein Radiosender dran, das gibt's ja mittlerweile auch nicht mehr. Ja. Aber mit Last.fm konnte man halt damals schon über, weiß nicht, wenn man Musik über Winamp zum Beispiel abgespielt hat an seinem Computer.
Bestes DJ-Musikprogramm, ey.
Voll geil. Oder heutzutage geht das halt immer noch. Also du spielst halt was über Spotify ab und er scrubbelt das. Also hält einfach fest, was du so für Musik hörst und macht dir Statistiken daraus. So, und das nutze ich seit 2007. Und ich habe mir mal einen Spaß gemacht und habe geschaut, was waren denn so meine Top-Tracks im Jahre 2007. Und das fand ich ganz geil, weil im Grunde hat sich nichts geändert bis heute. Da sind nämlich immer noch Bands wie AFI dabei oder 30 Seconds to Mars.
Boah,
da war geil. Mein Top-Track tatsächlich The Kill.
Oh, Mega-Song immer noch.
Und also mein meistgehörtester Song in dem Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr einen Tipp abgeben wollt, aber ihr werdet definitiv falsch liegen.
Ich sage entweder Thursday irgendwas.
Complicated, Avril Lavigne.
Oh, geil. Nee, Long Before Rock'n'Roll von Mando Diao.
Boah, Alter.
Aber ey, Mando Diao hat ein paar echte Banger, würde ich eigentlich sagen.
Ja, die haben richtigen Mando-Chor gemacht, Alter.
Mando-Chor, Alter. Mandolinen-Chor, ey.
Und in dieser Top 20 sind auch Bands wie Atreo dabei. Deswegen,
Du hast Atreo einfach genau gleich gesagt wie in der letzten Folge mit diesem Atreyu, mit diesem Lacher da drin. Richtig geil. Weil du es, glaube ich, gar nicht mehr normal aussprechen kannst.
Ich kann nur noch lachen drüber, der Mike.
Atreyu. Ja, bei Lin wäre das dann so ein leichtes Weinen, so ein Wimmern. Atreyu. So eins.
Ja. Ich fand auf jeden Fall sehr überraschend, dass ich auch schon im Jahre 2007, dass meine meistgehörtesten Bands auch schon Papa Roach, Atreyu, Bryce oder Alesana waren. Und es hat sich bis heute nichts dran geändert. Kennt ihr das?
Also das, genau, ich wollte nämlich gerade einfach auch mit Blick auf den Tacho mal eben dazwischen grätschen und fragen, was war denn jetzt kurios? So. Aber ich glaube, ich habe jetzt den Standpunkt verstanden. Ich finde das wirklich kurios, dass du immer noch die gleichen Bands in der Playlist hast. Und ich erwische mich ja, ich bin ja auch so ein übelster Nostalgiker. Deswegen auch kurz die MySpace-Anekdote vorhin. Ich bin ja auch ein bisschen hängen geblieben, so auf diesem ganzen 2000er-Kram irgendwie. Ich kann das voll verstehen. Ich höre halt immer noch einfach genau die gleichen Platten wie vor 15 Jahren, so, ne? Weil,
furchtbar.
Weil ich die einfach besser finde als die heute. ich bin einfach so ein bisschen wie mein Vater und sehe mich einfach schon meinem Sohn einfach irgendwann diese ganzen Sachen zeigen, die ich übelst abfeier seit 30 Jahren und er denkt sich so, halt die Schnauze, Alter.
So, pass auf, und jetzt kommt die wunderbare Überleitung. Und dann damit zur neuen Bring Me the Horizon Platte.
Ja! Die war besser als die Überleitung letztes Mal auf jeden Fall.
Ich weiß.
Chapeau, Mike Krause.
Da ist er wieder.
Möchtest du dazu auch was sagen, oder?
Nö, ich habe jetzt genug gesagt.
Okay. Ja, ich bin ein Moderator heute, habe ich gehört. ja, Bring Me the Horizon, wie schon angekündigt, wollen wir heute mal genauer unter die Lupe nehmen. Und der absolut passende Anlass dazu ist auf jeden Fall die neue Platte. Die, lasst mich nicht lügen, ist sie gestern rausgekommen?
Heute sogar.
Heute.
Also am 30.10., wann wir jetzt gerade aufnehmen quasi.
Boah. So, wer ist denn der Meinung, dass er jetzt der absolute Experte für diese Platte ist und möchte die dem Hörer, der Hörerin mal kurz vorstellen?
Dann mache ich das einfach, komm.
Aha, das ist der Lin.
Also die Platte heißt Posthuman Survival Horror, soll eine EP sein, finde ich ein bisschen seltsam, weil es halt 9 Tracks sind insgesamt.
Ja.
Diese 9 Tracks sind gespickt mit interessanten Featurings und auch in ihrem Sound auch wieder so ein bisschen mehr Back to the Roots, würde ich jetzt mal behaupten. Also es ist jetzt kein Count Your Blessings unbedingt, aber es ist schon zünftiger wieder. auf die 12. Und,
zünftiger, geiles ja, Wort.
Einfach
geiles
zünftiger, Wort. Ne? Einfach, ja. Einfach
hoch. Das ist eine zünftige Platte.
Zünftige Platte oder wenn man in der Jugendsprache bleiben möchte, eine wilde Platte. Eine richtig wilde Platte.
Okay, wild. Also die ist nicht so lost.
Ja, die ist nicht so lost, die ist nämlich richtig wild, Alter.
Ja, safe. Ja. Mhm.
Und wir hatten, oder es gab halt schon einige Single-Auskopplungen vorher. Ich glaube, der älteste von diesen Single-Auskopplungen ist Ludens, der ja auch der Soundtrack zum Spiel Death Stranding war.
Ja.
Dann das der Song Parasite, der kam danach, der zusammen mit hier Fun Fact mit Mick Gordon, dem Sounddesigner von Doom Eternal.
Parasite Eve. Mm.
Parasite Eve, danke Parasite Eve.
Shoutout an Marlon an der Stelle. E-E-O-O-E-E. okay.
Danach kam Obey mit Youngblood. Aktueller Hype-Künstler für alle alternativen Kids, glaube ich. Also ich glaube, im Bereich 14 bis 18 ist das, glaube ich, gerade der heiße Scheiß, dieser Dude, neben Machine Gun Kelly.
Ja.
Und jetzt vor dem Release kamen dann noch Teardrops. Ein Song, der mich persönlich sehr stark an Hybrid Theory-Ära Linkin Park erinnert hatte, einfach. So vom ganzen Feeling her, von der Hook, von den Melodien, von diesen Elektroniker-Geschichten. Und,
ey, ja. Animals von Architects aber übrigens auch, ne?
Ja.
Ist auch
ja.
ein krasser Linkin Park-Style-Song.
Schon irgendwie, ja, genau.
Voll, sorry.
Ja, aber dazu, also das waren ja jetzt schon 4 Songs, dazu kamen dann 5 weitere, die unter anderem auch noch mit, also ich habe ja gesagt, interessante Featurings beinhalten. Auf dem Song Kingslayer ist zum Beispiel Baby Metal dabei. Ich weiß nicht, ob das für euch ein Begriff ist.
Ja, auf jeden Fall. Hat mich auch schwer verwirrt, der Song. So wie jeder Baby-Metal-Song.
Für mich absoluter, also das ist der beste Song auf der Platte. Sag ich ganz frei raus. Für mich ist das der beste Song auf der Platte. Der hat den meisten Adrenalin-Schub mir gegeben beim Hören. So, weißt du, heute Morgen auf der Autobahn erstmal bam, erstmal kleine Mädchen singen.
Baby-Metal sind so Baby-Metal sind so Blümchen im Metal-Bereich, so, weißt du?
Ja,
okay. Sagen, das ist eine wilde These, ist das.
Eine wilde These.
Weiß ich nicht, ey, weil ich höre das und hab das Gefühl, ich krieg ADHS so. Das ist so wie bei Blümchen früher.
So, pass auf, lass es mich so erklären. Also, ich hab mit Baby-Metal auch so nichts am Hut. Ich finde das auch eher nervig, die Mucke, muss ich ganz ehrlich sagen. So was die selber machen. Vielleicht für einen Lacher ganz okay, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt hier sitze und geil, Alter, richtig gut. Was ich aber sagen muss zu dem Song, was mir halt wirklich aufgefallen ist. A, ist das so eine, ich nenne es jetzt einfach mal eine Symbiose aus den westlichen Einflüssen und aus den fernöstlichen Einflüssen. Weil ich habe immer das Gefühl, gerade asiatische Künstler haben ein ganz anderes Gefühl für Geschwindigkeit in der Musik selber. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wie zum Beispiel Crystal Lake, Crossfaith und die haben einfach, die sind einfach total intensiv, finde ich. Jeder Song von denen ist super intensiv und super krass und der bläst sich so um. Und bei aber dafür halt dann den westlichen Eindrücken haben die halt viel so. Ja, der Rhythmus ist immer so ansteckend. Ich finde das immer sehr catchy. Westliche Musik ist catchy, kannst du mitgehen. Da nickst du mit dem Kopf quasi automatisch mit. Und ich finde,
so wie Aisha von Outlandish zum Beispiel.
Genau. Nein, ich nehme das jetzt einfach mal. Aber okay. ich finde, das ist halt in dem Song am krassesten zu merken, dass diese Symbiose da ist. Weil ich finde, der pumpt ohne Ende, aber er ist irgendwie immer noch so, also dieser Kontrast zu diesen hohen Mädchenstimme und Oliver Sykes komischen Abgekacke da vorne.
Ja, du weißt gar nicht mehr, wer ist.
Ich finde das geil. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich aktuell sehr viel K-Pop höre, aber ich finde das geil, diese Mucke. Ja.
Ist das so?
Ja, es ist wirklich so.
Dass du so viel K-Pop hörst, oder was?
Ja, ich höre im Moment echt ein bisschen viel K-Pop tatsächlich.
Boah, das macht mich auch ein bisschen betroffen gerade. Es wird Zeit, dass wir uns mal wieder sehen irgendwie.
Leute, wisst ihr, ich meine,
wir verlieren dich.
Nee, Metal ist immer in meinem Herzen, immer. Ne? Aber genauso wie ich asozialen Deutschrap gerne höre, höre ich halt auch ab und zu mal ganz gerne K-Pop. Ja, es ist schön.
Okay. Genau mit deiner hohen K-Pop-Stimme dann auch.
Ich höre das auch. Ich höre K-Pop. Ich mag das, ja. Genau.
Oh. Du machst mich fertig.
Ja, auf jeden Fall. Kingslayer ist für mich der absolute Reißer dieser Platte. Ganz einfach.
Okay.
Vielleicht nochmal 2 andere Featurings noch, dann lasse ich euch wieder reden. Einmal Emily auf dem Abschlusssong. Ich habe gerade den Namen leider nicht im Kopf. Mal, kannst du mir unter die Arme greifen?
One day the only butterflies left will be in your chest as you march towards the death.
Das ist der ganze Tag, der ganze Titel des Songs.
Ja, Mann, ich musste das gerade auch ablesen.
Boah. Okay, fand ich jetzt nicht so geil den Song.
Nee.
Ist mir einfach zu langweilig.
Ja, der war ziemlich lame, muss man sagen.
Hätte geiler sein können mit
irgendwie. Also ich fand das, also es ist natürlich ein gutes Feature, so. Ich meine, krasse Sängerin immer gewesen. Ich find's erstmal ein super unpassendes Feature. Und ich finde den Song einfach auch wirklich lame.
Es wirkt halt irgendwie aufgesetzt. So eine Popballade können die irgendwie nicht. Da fand ich.
Also ja, aber ich glaube, das ist halt auch so der Punkt, dass weswegen ich sage, dass dieses Feature nicht passt. So, ne? Also ich finde das. Ach, weiß nicht, das wirkt irgendwie nicht authentisch. Also diese Kombination wirkt nicht authentisch. So.
Ja.
Das passt irgendwie nicht zusammen. Und ich glaube, das bewirkt halt das, was du jetzt auch sagst. So, ne?
Genau. Also ich finde, das ist halt irgendwie. Keine Ahnung, ist halt nicht deren Ding, war jetzt vielleicht ein Versuch, müsste mal gucken, ob sich das rentiert, aber ich denke, das ist nicht die richtige Richtung, die einschlagen sollten.
Mhm.
Und dann weiß ich, dann ist noch ein Song, der zweite Song der Platte, One X One, würde ich den einfach mal nennen, oder 1x1 im Deutschen, mit den Nova. Ich glaub,
der heißt 1x1.
1x1, okay, heißt 1x1.
Ist One X nicht die Band vom Sascha?
Ey, jetzt mach hier nicht irgendwelche Sideplots auf, aber Shoutout an OneX und Sascha und seine Dudes für coole Grüßi. Mucke. Ja, ist so. Hört doch mal rein. OneX, such das mal.
Yes.
Auf jeden Fall Nova Twins dabei. Hat auf jeden Fall Radiopotenzial, finde ich.
Ja, da ist die Frage, will man das so? Ja, also ich finde, wenn man sich irgendwie gerade bei der Platte und so über die Singles, die jetzt schon kamen, irgendwie darüber gefreut hat, dass es mehr wieder so in alte Gefilde geht, ne? Will man das dann überhaupt?
Ja, willst du denn aber auch eine Platte, wenn man 9 Tracks, die nur, also wirklich nur ballern? Ich glaube, das wäre auf Dauer sehr langweilig.
Ich will einfach wieder Suicide Season haben, so.
Hol das Glätteisen raus.
Und das kann nicht zu viel verlangt sein.
Nein.
Ich möchte wieder blutende Herzen auf dem Cover haben.
Finde ich aber sehr interessant, weil ich das Gefühl habe, dass die meisten Leute sagen, ich möchte, dass die wieder zurück zu Sam Paternal gehen.
Ist das so?
Oder nehme ich das falsch wahr? Also ich habe das jetzt schon in mehreren, sag ich
mal. Wobei, das ist schon krass gehypt auch auf jeden Fall, ja.
Ja, das ist es stimmt, auch. Und ich habe halt das Gefühl, dass du so vor, sagen wir mal, vor 5 Jahren, als That's the Spirit rauskam, haben nämlich alle noch gewettert, dass sie allerhöchstens noch Suicide Season, aber am liebsten hier zurück zur Count Your Blessings oder noch früher. Wobei man sagen muss, so die ersten Sachen, war jetzt auch nicht so geil. Also Count Your Blessings fand ich ganz, ganz solide. Suicide Season war es dann. Ab da war es für mich wirklich interessant.
Mm.
Aber dass die Leute dann irgendwie sich dann jetzt gerade irgendwie immer auf Sam Paternal zurückbeziehen.
Also das war schon die Platte, wo ich mich so ein bisschen ausgeklingt habe irgendwie. Weil, also ich habe mich nach There's a Hell irgendwie habe ich das Interesse verloren. Ich weiß gar nicht genau, was da passiert ist. Die Platte fand ich auf jeden Fall noch richtig geil. Auch, dass da halt relativ viele Cleans dann mit drin waren. Weiß ich noch damals, ich habe gar nicht auf dem Schirm, wann die rauskam. 2010, okay. Ja. Das fand ich geil. Also da fand ich die Entwicklung echt geil. Eigentlich. Aber irgendwie ist das danach bei mir so krass abgeebbt und jetzt irgendwie, dann habe ich das auch nicht mehr verfolgt, muss ich sagen. Ne?
Vielleicht magst du Jordan Fish auch einfach nicht.
Vielleicht mag ich dich auch einfach nicht.
was ich denke, was man zu Serpenturnal sagen kann. Ich habe doch das richtig ausgesprochen jetzt.
Sandturtle war auf jeden Fall richtig.
Sandpit-Turtle, wenn man so will.
Sandpit-Turtle.
Was man aber zu diesem Album sagen kann, man muss sich so ein bisschen auch in die Lage versetzen, was war das damals für eine Stimmung oder wie war gerade der Punkt für diese Band und auch der Punkt in dieser Musikszene für sich. Wenn du überlegst, Suicide Season ist ja, also zumindest ist das mein Eindruck, so dass der Prototyp des Szene Hardcores, des Hähne-Metal-Cores, ja. Also so richtig so rar, I'm total random und so eine Scheiße und.
Ja, aber das war auch irgendwie noch so geil, British auch irgendwie so mit genau. Chelsea Smile und so, wo ich sofort irgendwie hier an Hooligans, den Film denken musste. So, das habe ich schon geil abgefeiert früher.
Es war halt so, ne, dieses Plattencover und auch die Songtexte und was diese so, das war halt super edgy, super over the top, halt total expressionistisch. Und dann hatten die dann There's a Hell Believe Me I See It, was halt meiner Meinung nach voll theatralisch wurde im Endeffekt. So, das war so.
Ja, voll. Da wurde es irgendwie auf jeden Fall sehr schlagartig düster und theatralisch.
Genau. Ja, ne, viel mit orchestralen Sachen.
Fand ich aber wirklich geil.
Super geil, aber diese orchestralen Geschichten und aber auch die Texte, ne, so Crucify Me, allein der Albumtitel, There's a Hell Believe Me I See It. Ich finde das halt das war schon sehr theatralisch. So, und ich hab die halt damals gesehen, ein paar Mal. Also beim Ring zum Beispiel habe ich sie gesehen, ich habe sie auf einer eigenen Show mal geguckt damals.
Ey, da haben die sogar noch live gespielt. Ganz verrückt.
Ja, da war man noch live in der Venue oder bei einem Festival dabei. Aber die waren echt an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so, boah, Alter, die kacken jetzt vollkommen ab. Weil die Performance war scheiße, es war unzeit. Oliver Sykes hat sich nur noch aus dem Kopf gerotzt. Der hat einfach nichts mehr gemacht. Das war alles Kacke im Endeffekt, was da abging. Und dann waren die einfach mal für 3 Jahre weg. Und dann kam da halt Sam Pinturnell. Und das war halt so ein Happening, hatte ich so das Gefühl. Und es war halt so der Schritt, wo diese ganze Szene so ein bisschen erwachsener geworden ist. So, weißt du, die Themen waren anders, die Aufmachung war anders, es war alles so High Class meiner Meinung nach. Und ja, also das, nur mal so, um sich auch mal in die Lage zu versetzen. Vorher war es ziemlich echt runtergekommen, meiner Meinung nach. Und mit Sam Pinturnell haben sie halt geschafft, diesen ganzen.
Wir gucken jetzt nach, wie das richtig ausgesprochen wird.
Ja.
Sam Peter Pernel.
Sand Pit Turtle. Mit dem Album haben sie es geschafft, halt so ein bisschen ja Niveau in das Ganze wieder reinzuholen. So die Leute aus dem Sog zu ziehen. So, boah, ist so, keine Ahnung. Oder wie seht ihr das? Also bin ich da jetzt so alleine gelassen mit der Sicht?
Nee, noch mal kurz zu der There is a Hell. Da waren ja auch so Songs wie Don't Go und Blessed with a Curse drauf.
Ja.
Und vor allen Dingen It Never Ends. Für mich einer meiner absoluten Lieblingssongs von dem bis heute.
Ja, die fand ich richtig stark auch. Ja.
Richtig, richtig geil. Und ich kann mich noch super gut dran erinnern, als Sandpit Turtle rauskam, dass mit Shadow Moses die erste Single war halt direkt so, boah, nice. Also fand ich eine richtig starke Ansage. Und Sleepwalking vor allen Dingen auch, war das so ein, weiß ich nicht, das hatte so ein mehr Post-Hardcore-Touch. Also das war dann halt schon spürbar
anders.
Melancholischer auch.
Spürbar erfrischender.
Spürbar anders. Aber hatte mir damals sehr, sehr gut gefallen. Und danach kam ja, der war zwar schon auf der That's the Spirit, aber Drown, der für mich halt auch noch in diese Kerbe da geschlagen hat.
Ja, und schon ganz geil,
da haben die natürlich auch, da haben die halt schon längst eigentlich ihre Deathcore-Leute da verloren. Weswegen ich es halt interessant finde, dass sich diese selben Leute jetzt wieder auf Sam Eternal, also für mich augenscheinlich, berufen, dass das ja noch die geilste Zeit war. Obwohl die ja da zu der Zeit sehr verhasst waren deswegen.
Ich denke auch einfach, dass die Leute, die Fans auch irgendwie mitwachsen, ne? Also die damals vielleicht bei Count Your Blessings dann voll drin waren, die sagten dann irgendwann, boah, Sam Pinturnell ist voll scheiße. Und jetzt sind sie halt mitgewachsen, finden vielleicht Sam Pinturnell, ich muss es echt ein paar Mal lernen.
Sam Pinturnell.
Voll geil und kommen mit den neuen Sachen überhaupt nicht zurecht. Das ist einfach ein Mitwachsen mit dieser Band im Endeffekt, könnte ich mir vorstellen.
Also ich habe so, ja, für mich wird es jetzt gerade irgendwie nach langer Zeit wieder interessant. So. Aber wie gesagt, ich bin halt der richtig harte Nostalgiker und tu mich, ich bin der Deutsche unter den Musikhörern. Veränderungen sind schlecht. Und früher war alles besser. Weiß ich nicht.
Du hast doch früher dein Deutschland-Handtuch in den Pit gelegt, damit sich niemand da hinsetzt, ne? So, weil du gesagt hast, okay, ich lege jetzt das Handtuch hin, dann gehe ich mir ein Bier holen, so und weh, da hat sich jetzt einer, das ist mein.
Nee, geil. Viel geiler sind ja so, so Werbehandtücher, die man mal, keine Ahnung, irgendwo her hatte, so von Langnese oder so. Langnese. Ne? Und die legt man dann irgendwie dahin. In den Pit vorzugsweise. Ja,
macht dann sein eigenes Ruderboot auf.
Auf jeden Fall. Ja, das bin ich.
Das bin ich. Habt ihr denn eine Lieblingsplatte?
Boah. Mir ist es dann, glaube ich, schon There's a Hell. Ja. Aber halt super eng mit Suicide Season. Und danach, wie wir mittlerweile wissen, war ja alles Käse, ne?
Bei mir ist es tatsächlich, ich will jetzt hier nicht den coolen Hipster machen, aber ich finde tatsächlich, das beste Album von denen ist Live at the Royal Albert Hall. Und
Live-Alben zählen nicht.
Doch, aus einem ganz bestimmten Grund. Die Royal Albert Hall, wenn Bands da spielen, dann spielen die immer mit Orchester. Und immer mit Chor. Und ich, also nicht den Chor, den wir meinen, keine Kuriosität und auch kein Chorwurm, sondern einen Menschen, einen Gesangschor. Und
ein Chororchestra.
Ein Chororchestra quasi. Guckt euch wirklich mal, also es gibt ein, zwei, also das war ja eine Live-DVD, die auch aufgenommen haben, die ja zugunsten einer Kinderkrebs-Stiftung aufgenommen haben. Guckt euch wirklich mal die zwei, drei Songs an, die auf YouTube als Snippet vorgestellt worden sind. Ich glaube, es ist einmal Drown ist es, glaube ich, und der Anfangssong von That's the Spirit, wie heißt der noch? Keine Ahnung. Der erste Song auf jeden Fall.
Doomed
und Drown. Und wirklich, also
Drowning ist ein sehr düsterer Song von Crazy Town übrigens.
Der ist mega geil.
So, können wir nicht auf. Sorry, Lin. Ich bin einfach zu hart hängen geblieben, ey.
Also, wo ich darauf hinaus wollte, Royal Albert Hall, dieser Chor und dieses Orchester, das, ey, da merkst du erstmal, wie gut das geschrieben ist, was die da alles produziert haben, die Mucke, und wie krass das zusammenwächst. Also wirklich, gebt euch, das ist eine ganz andere Erfahrung, das auch mal so zu hören. Und die haben ja quasi durch die Bank, außer jetzt bei Suicide Season und Count Your Blessings, haben die aber halt von Sepinternal und von There's a Hell und That's the Spirit viele Sachen genommen, die sie dann mit Orchester aufgenommen haben. Also ich kann das nur jedem ans Herz legen, das ist für mich das beste Album, weil es einfach so viel mehr ist als nur Metal oder Rock oder keine Ahnung. Das war halt eine super geile Sache.
Ja, also ich sag erstens, immer noch das Live-Album nicht zählen. Und zweitens, unser Ziel für die heutige Folge nach knapp 50 Minuten sollte auf jeden Fall sein, dass wir Sempiternal einmal richtig aussprechen.
Aber dann kommt das nicht von mir, glaube ich.
Sempiternal.
Sempiternal. Genau.
Oh, und kannst du denn auch den Namen der EP nennen, die Ende 2019 rauskam?
Oh Gott, oh nein.
Nee. Ja, kann ich. Warte. Music to listen to, dance to, blaze to, pray to, feed to, sleep to, talk to, grind to, trip to. Habe ich was vergessen? Mehr zeigt mir Spotify gerade nämlich nicht an.
Nice. Ja, ungefähr noch dreimal so
viel. Ehrlich?
Ach, Quatsch. Ja, der ist lächerlich lang.
To, help to, hurt to, scroll to, roll to, laugh to, hate to, learn to, plot to, play to, be to, feel to, breathe to, sweat to, dream to, I to, live to, die to, go to. Wer denkt sich sowas aus, bitte? Das ist doch Schwachsinn.
Oliver Sykes und Jordan Fish anscheinend.
Boah.
Wie okay. Fand ihr die Platte? Habt ihr da mal reingehört gehabt,
als sie rauskam? Nein, ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen, weil nach There's a Hell war ja alles kacke.
Okay, dann frage ich dich nicht mehr. Mike, hast du da reingehört? Was hältst du davon?
Ich muss zugeben, das ging bis hierhin auch komplett an mir vorbei. Aber ich habe das heute Nachmittag mal kurz beim FIFA-Spielen nebenbei laufen lassen.
Hast wieder auf Amateur verloren gegen dich selbst.
Furchtbar, immer dasselbe. Nee, das Problem ist, in Anführungsstrichen Problem ist, das sind halt so super seltsam lange Songs. Der erste ist ja schon über 10 Minuten lang und dann kommen 7. Das heißt, du hast 2 Songs gehört und hast halt fast 20 Minuten durch. So.
Und der Tag ist rum.
Ja. Das ist ja schlimmer als irgendwie ein Zehntel Tool-Album, ey. Und ich bin leider nicht über die 2 Songs hinausgekommen, aber ich fand das eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ich gebe mir das auf jeden Fall nochmal.
Ich weiß nicht, für mich war das, ist das tatsächlich zu experimentell. Ich finde es irgendwie, es gab ein paar coole Stellen, gerade so, wo die, den, der Song, der auch mit hier Lotus Eater zusammen gemacht worden ist, oder das
der Featuring. 24 Minuten.
Ja, ja. Und auch der Song mit Halsey. Also, die haben coole Parts auf jeden Fall, aber ey, ich muss mir das, also 24 Minuten muss ich mir echt nicht geben. Das gebe ich echt bis zum Song, wo der Part, wo Lotus Eater kommt und dann halt quasi dir den Arsch aufreißt. Und ja, keine Ahnung. Also ich erkenne den künstlerischen Wert an, aber ich kann damit nichts anfangen.
Vielleicht musst du auch in der Reihenfolge, wie es hier steht, genau das auch machen. Also erst tanzen und dann blazen.
Ah, okay.
Lachen, ja. Weinen, Lachen, Weinen, Tanzen, hat Matthias Schweighöfer schon vorgeschlagen.
Menschen, Leben, Tanzen, Welt.
Übrigens mein Lieblingsalbum, wenn man mich genau jetzt fragen würde, jetzt in diesem Moment, was ich am meisten höre, ist es, ich duck mich schon mal weg, Amo. Ich finde es mega. Ich finde es wirklich, und das ist super seltsam. Ich fand es am Anfang, fand ich es echt nicht gut. Ich habe das nicht verstanden, was da passiert. Und was eigentlich auch seltsam ist, weil ich ja auch relativ viel so Kram wie Milky Chance oder so höre. Deswegen müsste das, sage ich mal, bei dem einen oder anderen Song, hätte es mich von Anfang an nicht so verstören müssen, wie es beim ersten Mal war. Jetzt mittlerweile höre ich das super oft. Und find das wirklich sehr, sehr stark vom Songwriting her, von der Stimmung her, vom es ist halt anders, aber es ist sehr, sehr gut. Und ansonsten bin ich einfach mal durch jedes Album durchgegangen, habe gemerkt, da sind überall locker 4, 5, 6 Hits drauf. Ja. Und deswegen hat die Band definitiv einen besseren Ruf verdient, als sie vielleicht bei vielen sogenannten True-Metalern oder so immer noch hat.
Finde ich auch. Ist ja das, was ich auch eben meinte, das war ja immer so der Archetyp für diese ganze Scene-Core-Geschichte, ne? Alles, was dieses sehr Expressionistische war. Und deswegen haben die halt immer diesen Ruf auch mit sich getragen, bis heute. Was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich finde, man kann auch mittlerweile mal abseits davon gucken, ob die Band jetzt gerade ein Blastbeat spielt oder nicht.
Ach klar.
Gutes Songwriting ist, glaube ich, universell, egal welche Musik das oder welches Genre das ist. Und mir geht's bei Amo halt auch echt genauso. Also ich habe am Anfang auch mich ein bisschen schwer getan, aber vielleicht war das auch immer noch dieser ganz kleine True-Metaller mit der Patchweste in meinem Hinterkopf, der gesagt hat, das findest du scheiße, das hörst du dir nicht an, und wenn du es dir anhörst, dann sagst du auch, dass es scheiße ist. Der kleine Lin. Das Ding ist halt, ich konnte mich aber dessen nicht entziehen. Also es war wirklich, nach mehrmaligen Hören merkst du einfach, ey, das sind super gut gemachte Songs, die ins Ohr gehen, die auch da drin bleiben, die du auch gerne nochmal hören möchtest, die auch immer wieder was Neues haben. Also den Witz von dem Song Heavy Metal, der ja auf der Album ist, also du musst erstmal so einen Witz besitzen, das so zu bringen, weil die Geschichte dahinter ist ja, dass sie irgendeinen Song von einem anderen Album gepostet haben, mal vor ein paar Jahren. Ich glaube, das war That's the Spirit. Und bei Instagram halt jemand kommentiert hat, ey, das ist ja gar kein Heavy Metal mehr. Und er hatte in seinem Bio-Profilbild halt eine Black Dahlia-T-Shirt an. Mhm. Oder ein Black Dahlia-Tank. Und das singt Oliver Sykes halt auch da, ne? Er sagte, ey, der Typ im Black Dahlia-Shirt denkt, wir sind nicht Heavy Metal. Und das ist so lustig eigentlich, wenn du drüber
nachdenkst. Das klingt wie eine Zeile aus dem Casper-Song einfach.
Ey. Ja, aber es ist halt so,
der Typ mit dem
Der Olli, weißt du, der singt da so ganz
Olli.
Du sitzt dann daneben, denkst du so, irgendwie ist das lustig so, weil der geht da so cool mit um in diesem Song. Und keine Ahnung, das ist auch wieder so ein Testament dafür, dass es einfach gut gemacht ist.
Wie steht ihr denn zu dieser, ich muss schon fast sagen, Kunstfigur Olli Sykes, auch über die Jahre auch?
Ich fand den eigentlich immer relativ unsympathisch, muss ich sagen.
Ging mir genauso.
Aber ich kann dir auch gar nicht genau sagen, wieso. Also gut, der hat eine ganze Menge Quatsch gemacht. Es gibt ja auch einige Skandale, die der vollbracht haben soll. Der Klassiker war ja, dass er irgendwann, also 2007 oder so, mal auf der Bühne oder von der Bühne irgendwie ein Mädel angepinkelt haben soll oder so. Der angeklagt wurde, aber das wurde dann, glaube ich, fallen gelassen.
Das hat er doch anatomisch gar nicht geschafft, so eng wie die Hosen immer waren, ey. Also sorry, ey.
Aber ich hatte einen interessanten Moment, als wir, wie er meint, der andere Mike von Morkau und ich, beziehungsweise Mike hat das Interview geführt mit Olli und mit Youngblood, aber ich war halt dabei, hab die Kamera gemacht. Und da hab ich halt quasi den Olli mal so in einem direkten Gespräch erleben können, direkt in Anführungsstrichen, und fand ihn sehr sympathisch, muss ich sagen. Also der wirkte da sehr, sehr viel erwachsener, als ich ihn sonst immer so wahrgenommen habe. Und keine Ahnung, wie er privat so drauf ist, aber das hat mir dann doch ein bisschen die Meinung ins Positive gerückt.
Ja, ja. Also ich fand den auch zu seiner There's a Hell-Zeit und da, was davor war, immer sehr unsympathisch, so fast schon so, der, ich sag jetzt mal, der Erfolg und der Ruhm setzt ihm echt zu Kopf. So, du hast es irgendwie gemerkt, der war ein bisschen größenwahnsinnig.
Ja. Ich würde es ein bisschen als Jared Leto-Syndrom bezeichnen.
Ja, aber Jared Leto gaukelt dir vor, er ist eigentlich ein Netter und ist aber eigentlich ein Idiot.
So, ja, aber lässt sich halt feiern wie Jesus auf der Bühne.
Ja, genau, so, genau. Aber ich finde, Olli ist also, halt, lässt sich feiern, also ließ sich damals feiern wie Jesus auf der Bühne und war halt auch noch ein Arschloch wie.
Aber ich meine, ja, man muss ja schon überlegen, irgendwie das seit es Bring Me the Horizon gibt, ja, es einfach auch diesen unfassbaren Hype um ihn einfach gibt, ne? Also
ja, Posterboy, absolut.
Das eine funktioniert ja nicht ohne das andere. Und damals, nee. Hier, wie ist das Klamotten-Dings nochmal? Was hat er nochmal
gemacht? Dead.
Ja, genau. Keine Ahnung, also wo wir jetzt auch wieder den Schwenk zu MySpace-Zeiten machen, so, da, weiß nicht, MySpace war plakatiert mit dieser Fresse, so, ne? Das ist,
ja.
Das guck war dir mal. Damals schon so krass.
Irgendwie. Guck dir, such mal bei YouTube jetzt gerade Top 10 Cutest Emo-Boys raus. Wird er wahrscheinlich Nummer 1 sein, immer noch.
Nee, alle 10 wahrscheinlich.
Oder alle 10.
Nee, 9 und irgendwie Platz 3 ist dann das Foto von MySpace von Mike damals.
und Moment, Platz, also gerne, Platz 2, wie hieß denn dieser andere, der eigentliche MySpace-Typ, der immer dieses Profil hat?
Tom.
Hieß Tom, ne? Der ist Nummer 2.
MySpace Tom, Alter, aber mit MySpace Eyeliner, Tom. Ja.
Den kenne ich noch nicht mal. Keine Ahnung, wer das ist, Alter.
Wo wir bei Drop Dead sind, ich habe vorhin was Witziges gefunden. Ich versuche mich ja immer bestens irgendwie auf die Folgen vorzubereiten. Und der erste Gang ist dann natürlich zu Wikipedia, weil man da zumindest einen groben Überblick findet. Und ich finde ja so Wikipedia-Artikel, die einfach nicht mehr aktualisiert werden, sondern einfach stehen bleiben, finde ich ja fantastisch. Ne? Weil steht nämlich, pass auf, seit 2008 bietet Drop Dead seine Artikel weltweit an und mit Lost Profits, Gallows und Kano konnte das Label auch bekannte Käufer werden. Und ich dachte, sollte das so stehen bleiben? Ich weiß es nicht.
Hätte man sich noch mal dran setzen können, ja, vielleicht in den letzten Jahren.
Ja. Vielleicht kannst du nicht irgendwie bei Wikipedia auch mal solche Sachen melden, dass ich einen Editor noch mal hinsetze vielleicht, aber
ja, das Ding ist ja, das ist ja dann Fakt, so, das ist ja dann gewesen, aber das ist halt jetzt
komisch.
Rückblickend betrachtet, ja, nicht mehr so die
ist beste schlecht, Werbung. Ist schlecht gealtert, ne?
Ja, das ist es.
Sehr schlecht gealtert, das Ganze, ja. Ja, aber ich, um noch mal auf die Kunstfigur zu kommen, ich glaube, nach dem Album, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen werde.
Savage Eternal.
Dankeschön. hat sich das aber auch ein bisschen gedreht bei ihm. Also ich glaube, der hat auch viel Scheiße mitgemacht und ich weiß, dass der auch zeitlang drogenabhängig war. Und ich glaube, mit diesem Sand Pit Turtle Album hat sich das tatsächlich ein bisschen gebessert und er hat auch, ist auch ein bisschen ruhiger geworden. Und ja, keine Ahnung. Ich mittlerweile würde ich es fast so sehen wie Mike. Ich glaube, er ist jetzt vielleicht nicht der netteste Typ, aber zumindest kein Hurensohn.
Ja, Mensch, Sympathie liegt nicht auf der Straße, ne?
Das ist so eine kölsche Wahrheit.
Ja, klar.
Ja, klar.
Wie oft habt ihr diese Band denn schon live gesehen?
Boah, 4-5 Mal ungefähr. Ja,
drei bis, also zweimal schon mal im Ring und einmal nochmal so.
Also ich glaube, das erste Mal irgendwie so, boah, 2007, 2008 oder so, da haben die echt noch live gespielt, ne? Es war krass, krasse Erfahrung. war auch relativ wack, also manchmal lohnen sich Samples auf jeden Fall.
Weißt du noch, wo das war?
Bandstream, Münster.
Ach krass, okay. Mhm.
Ja, da gibt's glaube ich sogar Videos von noch.
Das kann gut sein, da gab es nämlich schon Videokameras.
Ja. Du musst nicht so passiv-aggressiv sein, Tino. Nur weil du jetzt nicht ausschlafen durftest. Weißt du, ich bin müde, knatschig.
Also ich glaube, für passiv-aggressive Sachen sollte man auf jeden Fall nochmal Jasmin anschreiben.
Ja, finde ich auch. Jasmin, wenn du das hörst, ne, schreib mich einen Mike an, der hat sowieso keinen Instagram-Account, schreibst du mich an. Oder einen Tilo. Tilo freut sich auch. Stimmt.
Nee, ich, nee.
Thilo hatte mal eine Mud Wayne Coverband.
Ja, quasi, quasi. Ja, richtig stark. Also wenn das, wenn das kein Magnet ist, dann weiß ich auch nicht. Ja.
Pass auf, ich habe Bring Me the Horizon zum ersten Mal im Jahre 2009 gesehen.
Ja.
Das war in der berühmt-berüchtigten Essigfabrik in Köln. Ja, für die, die schon mal da waren, wissen, das ist jetzt nicht der allergrößte Club und betrachtet auf die Größe, die diese Band mittlerweile erreicht hat, ist das dann schon, wirkt das sehr klein. Und jetzt sage ich euch noch, wer das Support war. Opener waren August Burns Red und mit dabei waren A Day to Remember. Und ich habe eine wundervolle Kurzreview für euch, die ich nicht geschrieben habe, sondern ein Kollege vom Old Schools Magazin.
Ja, Mann.
Und die möchte ich euch mal ganz schnell vorlesen. Die ist nicht allzu lang. Finde ich aber großartig für den State of the Art damals. Der Headliner des Abends lässt auf sich warten. Wer nun im hinteren Teil der Halle steht, kann beobachten, dass die ersten Konzertbesucher die Essigfabrik bereits wieder verlassen. Nicht jeder scheint sich auf Bring Me the Horizon allzu sehr zu freuen. Während sich die Herren der Schöpfung nun eher Richtung Bar bewegen, sind die ersten Reihen fest in Girly Hand. Als das Warten dann ein Ende hat, werden auf der Bühne vier große Leuchtreklame-Letter enthüllt. BMTH. Kaum betritt Frontmann Olli Sykes die Bühne, drehen die ersten Reihen den Kreischsound auf. Und schon landet der erste BH in Übergröße auf der Bühne. Bring Me the Horizon nehmen es mit einem Schmunzeln hin und spielen zunächst den ersten Teil von Chelsea Smile, ehe sie Bass- und Gitarrenboxen erklimmen, von selbigen herunterspringen und zu Teil 2 des Songs ansetzen. Man muss es ihnen lassen. Das, was sie machen, machen sie gut. Ihr Frontmann beweist Entertainer-Qualitäten. Zu guter Letzt heißt es dann Party till you passed out, drink till you're dead, dance all night till you can't feel your legs. Ein recht bezeichnender Song. Ein recht bezeichnender Song ist man doch den ganzen Auftritt über das Gefühl nicht losgeworden, dass Frauenschwarm Olli ein wenig zu tief ins Glas geschaut hat. Okay. Und während die elektronische Version von Football Season is Over noch circa eine Minute lang vom Band läuft, tanzt und springt das Publikum ausgelassen auf der Bühne rum. Irgendwie ist es doch immer wieder das Gleiche.
Okay. Was jetzt? Was meint er jetzt? Ist immer wieder, hä?
Ja gut, im Intro schreibt er, glaube ich, irgendwie, dass halt Tage zuvor super viele Metalcore-Touren waren. Da würde ich auch ein bisschen nostalgisch, wenn das, wenn ich das hier so lese, von wegen Beastfest, gibt es ja auch schon nicht mehr, ne?
Und es gab auch mal richtig geile Taste of Chaos-Touren. Also so mit so richtig,
Alter,
richtig pervers guten Lineups, ne?
Aber ja, es geht hier halt irgendwie darum, dass es halt immer wieder das Gleiche halt war, was da so dann auf der Bühne passiert.
Ja.
Find's witzig auch, das jetzt nochmal ein kleiner Funfact dazu, die Setlist, und ich habe das an 4 verschiedenen Stellen versucht nachzuprüfen, auf ganz vielen Konzerten dieser Tour, die haben, glaube ich, nur 8 Songs gespielt als Headliner.
Ach, was?
Ja, und rechne das mal hoch, so, das waren dann eine halbe Stunde.
Wow. Würde ich mich ja schon hart beschissen fühlen, ne?
Zumal A Day to Remember haben, glaube ich, 12 Songs gespielt. Also du kannst das alles auf Setlist FM nachlesen. Und ich habe halt verschiedene Konzerte da nochmal angeklickt. Das waren alles nur also 8 Songs. Und es gibt immer noch auf YouTube ein Live-Video, ich glaube, es ist von Chelsea Smile. Und der Mensch, der das gefilmt hat, der steht direkt hinter mir. Mhm. Und man kann mich sehen, wie ich in eine Wall of Death reinhüpfe. Ich trage ein babyblaues A Day to Remember T-Shirt und ich habe ganz viel Spaß. Wer das findet.
Nee, das verlinken wir. Das verlinken wir auf jeden Fall, Mike. Keine Widerrede.
Wie fandet ihr Bring Me the Horizon denn live?
Ja, nicht so geil. Also,
Möchtest du mal die Samples herziehen?
Ich finde, hier das Rock am Ring, der Mitschnitt, war das von vor 2 Jahren?
Jetzt mit Ammo als letztes oder was?
Ja, muss gewesen sein. Da fand ich, also ich finde es von der Produktion auf jeden Fall fett. So, ich weiß gar nicht, haben wir da auch schon mal im Podcast drüber geschnackt? Ich habe gerade so ein
Déjà-vu
irgendwie.
Bei der Rock am Ring Folge, glaube ich, haben wir
darüber gesprochen. Ah, jo, auf jeden Fall. Genau. Produktion ist dick, ist groß. Ich finde es künstlerisch, ästhetisch wirklich gut gemacht, so. Hab da Freude dran, aber mir ist es halt dann einfach so, keine Ahnung, ey, da ist mir einfach irgendwann zu wenig live, so, ne? Ich meine, dieses ganze Sample-Ding, so, das hat mittlerweile ja auch so seine Tradition in der Mucke, aber, nee, sorry, ey. Also da, nee, da bin ich auch irgendwie noch, auch wenn ich da selber nicht mehr aktiv bin live, aber zu sehr Frontmann im Herzen und denk mir, so, da wird mir zu wenig live gemacht einfach irgendwie.
Ich muss sagen, ich habe sie, ich meine, es wäre wirklich 2 oder 3 Mal gewesen. Also ich habe sie einmal gesehen zu There's the Hell, There's the Hell, also an Rock am Ring 2010 oder 2011 oder so.
Sepp den Terminal.
Nein, Thilo, There's the Hell. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir überhaupt nicht gefallen. War schrecklich. Ich bin extra hin und dachte, gucke ich mir jetzt an, weil ich fand Chelsea ist mal immer ein geiler Song, genauso wie Diamonds Are Forever und Football Season is Over und sowas, coole Songs. Da bin ich halt wirklich auch reingekommen in die Gruppe. Und dann war ich beim Ring, die haben auf der Alterna, auf der dritten, also auf der zweiten Stage gespielt und auf der mittleren. Und ja, Olli war halt ein mieser Wichser einfach, so wie auf der Bühne so.
Leute, wir haben unverhältnismäßig viel geflucht, diese Folge, ne? Kann ich nicht gutheißen.
Ja, okay. Ist ein ganz, ganz, ganz böser Bub. was ich irgendwie viel zu selbstgefährlich fand ich. Und einfach nur unangenehm. So. Und dann das Schlimme ist halt, also es gibt da Leute, die sind so drauf und können dann aber was. Aber der war so drauf und konnte halt auch nichts. Der hat halt die Hälfte der Songs nicht mitgemacht. Und gut, dann hat ein damaliger Gitarrist Jonah Weinhof gesagt, okay, dann kletter ich einfach mal hier die Bühne hoch. Das war dann irgendwie ganz krass und fett und so. Und er stand dann ganz oben auf der Alte. Aber ja, es war halt vom Musikalischen her echt scheiße. Und danach habe ich sie halt nochmal einzeln gesehen in einem Line-Up, was ich bis heute immer noch nicht ganz verstanden habe. Headliner waren Machine Head mit ihrem Album Locust oder einem Locust. Bring Me The Horizon direkt davor. Vor Bring Me The Horizon waren irgendwie Bullet for My Valentine oder sowas. Okay. Und als Opener Ghost. Okay. Und ich habe mir so gedacht, what the fuck? Hä? Also ich hatte Ghost damals überhaupt nicht verstanden. Ich hatte mit der Band nichts am Hut. Die waren da gerade raus, irgendwie erste EP oder erstes Album rausen. Und du hast einfach gemerkt, ne? So BMTH haben alle noch gesagt, ja, okay, nehmen wir. Bullet for Valentine haben noch viele gesagt von diesen Metalheads, ja, okay, nehmen wir, ist okay. Und dann kommt BMTH, Alter, und du merkst, wie die Stimmung im Laden kippt, so. Es ist nicht so, oh, fuck, oh, scheiße. Die Leute gehen auch schon raus und die anderen stehen schon bereit, um loszubuhen. Und das war damals in der Turbinenhalle und in Oberhausen und ey, keine Ahnung, eine super unangenehme Situation. Und da, auch da waren sie halt nicht wirklich gut. Also es war halt kurz nach, oder glaube ich, ein Jahr oder zwei nach dieser Rock am Ring-Performance. Und dann habe ich sie schlussendlich nochmal jetzt bei Rock am Ring mit Amo gesehen und da haben die mich vollkommen, ja, weggeblasen. Supergeile Show. Ich fand die Produktion klasse gemacht. Die haben sich wirklich ins Zeug gelegt, hat auch eine gute Show zu liefern. Wahrscheinlich auch, weil es übertragen wurde oder zumindest aufgezeichnet wurde. Ich war ein bisschen enttäuscht über die Setlist tatsächlich. Es gab einen Fehler oder ein Ding, was mich richtig abgefuckt hat nach dem Konzert. Sie hatten im Park, da hatten sie am Tag vorher gespielt, zwischen das Set Diamonds Are Forever geschmuggelt. Und ansonsten bestand die Playlist eigentlich nur aus das Album, was ich nicht nennen möchte, That's the Spirit und halt die neuen Amo-Songs. Und es war halt alles so, okay, das war halt Metalcore Light. Für die Kids ist es cool auf der Center Stage. Und ich dachte, geil, ich hab das gelesen, hatte geguckt schon, oh, aber die haben bei Diamonds Are Forever gespielt, so genau mitten im Set und das ist so cool und ey, da freue ich mich drauf. Und hab schon zum Kollegen gesagt, Alter, ich gehe jetzt gleich in den Pit. Ne? So, was auch heutzutage irgendwie auch nicht mehr normal oder nicht mehr gang und gäbe ist für mich. Nicht so, ich gehe jetzt in den Pit, so, bam. Und dann sollte dieser Song kommen. Und sie spielen halt diesen Liebessong von Amo. Und ich denke mir so, was zur Hölle ist hier gerade los? Und ich war richtig sauer. Ich war wirklich sauer deswegen. Hab mich wirklich emotional mitgenommen. Gedacht, so, ich wollte jetzt gerade voll reingehen und voll abfeiern. Und dann kommt dieser, ich weiß gar nicht, heißt der nicht sogar Amo? Ist das nicht der Titelsong, wo er über seine neue Freundin singt? Also wirklich, das war echt eine maßlose Enttäuschung für mich. Aber wie gesagt, die Produktion an sich flawless, das war super krass, viel bewegtes Bild, Feuer und CO2-Shooter und Oliver ist noch ins Publikum rein, hatte diesen komischen roten Anzug an, kannst du dich daran erinnern, Mike? Oder auch Tino?
Ja, ja, ja.
Das sah halt total weird aus, aber dann ins Publikum rein und hat die Leute abgeklatscht und auch vor den Namen Wellenbrecher gestanden. War schon cool. Also so an sich, die Show war schon echt nice. Ja.
Meintest du Mother Tongue zufällig?
Oder Mother Tongue, ja genau. Es ist Mother Tongue. Ja. Und genau, Madison war der, also der Song Madison ist über, Medicine ist über seine Ex-Frau und Mother Tongue ist ja über seine neue Freundin, die ja irgendwie Brasilianerin ist. Und
brasilianisches Model.
Ja,
genau. Laut Wikipedia.
So wie du, Mike.
Nee, der ist ein MySpace-Model. Wissen wir doch.
Übrigens, das war auch ein sehr seltsames Booking an dem Tag. Ich glaube, mittags waren feine Sahne Fischfilet. Dann waren die Dropkick Murphys.
Yeah.
Dann, Moment, war da nicht noch was?
Boss Hoss.
Nee. Keine Ahnung. Ich glaube, da kam noch eine Band. Und dann kam irgendwie, kam Bring Me the Horizon. Und dann kamen die Ärzte.
Ah ja, okay. So.
Stimmt.
Okay, das war stimmig.
Wir machen den ganzen Tag, machen wir jetzt einfach Punkrock. Mhm. Und packen noch Olli Sykes dazwischen. So.
Ja, auch nicht schlecht, ey. Auch nicht
hat auch nicht ganz funktioniert. Ich war mitten im Getümmel. Es hat nicht ganz funktioniert. Aber es war ein cooles Ding. Ich glaube, die Show war für mich auch so der Augenöffner für Amo nochmal.
Ja, würde ich auch sagen.
Ich habe die witzigerweise, glaube ich, auch 6-mal gesehen, jetzt mittlerweile. Rock am Ring 3-mal oder so und 3-mal im Club.
Mhm.
Und das war überwiegend scheiße, muss ich wirklich sagen. Ja. Hier, 2009, das angesprochene Konzert, weiß ich halt nicht mehr. Ich glaube, das war ganz gut. Ansonsten, ich glaube, 2011, da haben die, da hast du gerade ja auch erwähnt, ne? Da haben die, glaube ich, nach oder vor In Flames gespielt.
Ja, genau.
Halt auch
genau.
So, okay, jetzt kommen halt die und dann In Flames räumen das alles auf, was davor gerade so ein bisschen zerstört wurde. Also so im negativen Sinne, ja. Ja, und ansonsten so die anderen, so in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf, das war zum Vergessen.
Ja, ja, ja.
Im Palladium fand ich auch echt eine Frechheit irgendwie. Hat mir gar nicht gefallen. Da waren Beartooth als Opener, glaube ich, die haben noch die beste Show an dem Abend gemacht. Ja, und dann das wieder fand ich ganz okay. Es ist ein Kommen und ein Gehen und ein Auf und ein Ab bei denen, meiner Meinung nach.
Ja, ist tagesformabhängig, ne?
Ja, Männers, wir hatten jetzt ja nicht so richtig irgendwie eine Fragestellung oder eine Problemstellung und dementsprechend jetzt auch keine Lösung, keinen Schluss auf den, die wir irgendwie hingearbeitet haben jetzt. Ich denke aber, dass wir mit dem, was wir so angeschnitten und bequatscht haben, glaube ich, gute Grundlagen haben für Diskussionen, die wir rausgeben können. Ne? Also sei es zum Beispiel, was so die Meinung ist zu den verschiedenen Platten, ne? Was da so Lieblingsplatten sind. Oder halt auch wie den Leuten, die die Band jetzt vielleicht echt schon so seit Count Your Blessings verfolgen und kennen, wie die so die Entwicklung sehen. Ob jetzt die neue Platte sowas wie ein wie die Anbahnung eines Comebacks darstellen kann, so zu älterem Sound, wie zu Olli Sykes steht, wie man zu Bring Me the Horizon live steht. Ich glaube, da haben wir irgendwie viel angerissen, was man wunderbar so in die Welt unserer Hörerinnen und Hörer rausgeben kann. Und ich denke, wir drei sind da natürlich sehr gespannt so auf eure Meinung oder eure Erfahrungsberichte.
Könnt ihr auch mal sagen, was ihr vom K-Pop haltet? Also ich freue mich über solche Aussagen.
genau.
Ja, schreib mal dem Thilo und dem Lin. Keine Ahnung warum, aber mein Instagram-Account ist
gespielt. Ja, da hat Lin einfach ganze Arbeit geleistet.
Ja, ich weiß es. Wir haben witzigerweise, ein paar unserer Hörer haben mich bei Facebook einfach geedet, haben mich gefragt, ob ich...
Haben dich wieder bei Knuddels angeschrieben.
Ja. ICQ-Nummern ausgetauscht.
Um zu fragen, ob alles gut bei mir wäre. Das fand ich
ein bisschen unheimlich. Okay.
Ja, ohne Scheiß. Okay,
das du Fanboy, ey.
Ja, ist alles gut. Okay. Wenn ihr mir geschrieben haben solltet, es tut mir leid.
Okay.
Ich konnte es leider nicht mehr abrufen.
Okay. Jungs, ich würde mal vorschlagen, dass wir uns dem Ende nähern. Wir sind ja schon wieder ganz gut in der Zeit, hör mal, hier.
Ja.
Mir wäre eine Idee, die mir jetzt vorhin gekommen ist, also natürlich ist das Anliegen zum Ende traditionellerweise mittlerweile ja schon die Spotify-Playlist. Und mein Vorschlag an euch beide wäre jetzt, ob wir die heutige Folge nicht als Anlass nutzen, um quasi so unser unser Dreier persönliches Best-of Bring Me the Horizon mal zu machen in der Playlist. Also, dass jeder mal so seine persönlichen Lieblingsbanger von Bring Me the Horizon reinpackt.
Aber ich finde es also, find ich cool, Tilo, wenn ich es mal kurz so offen anspreche.
Boah, das ist so ein richtiger Abersatz, weißt du? kannst du dir die Haare schmieren. Kannst du deine scheiß ganze Roses-Tasse schütten und dir die Haare schmieren.
das hatte ich mitgenommen letztes Mal, ne? Die ganzen Roses-Tasse.
Ja, die habe ich völlig.
Ja, aber lass uns doch, pass auf, Tilo, lass uns das doch ein bisschen einfach machen. Wir machen ganz flott jeder irgendwie drei Songs von BMTH und auf jeden Fall aber nochmal zwei Songs, die wir außerhalb von BMTH bringen. Weil ich finde, das ist auch mal, ne, wir müssen auch ein bisschen Abwechslung haben in der Playlist.
Und das ist ja langweilig. Okay. Ja. War gar nicht so ein schlimmer Aberseits, weil du hast mich ja im Grunde nur ergänzt, ne? Das war,
genau, das war auch mein Anliegen.
Da kann ich mit umgehen, du dummer Hund.
Okay, das Hund habe ich verdient, gebe ich zu.
Okay. Lieber Herr Krause, würden Sie starten wollen? Ja.
Soll ich jetzt direkt drei Bring Me the Horizon Songs nennen?
Ja. Ja, ich überlege halt, ob ich anfangen soll, weil ich Angst habe, dass mir meine weggenommen werden.
Nein, ich fange an. Okay, ich fange an mit In the Dark von Amo, finde ich fett. Okay. Hm. Dann It Never Ends und von der hier There Is a Hell, blablabla. Und von der Suicide Season nehme ich The Come Down mit diesem großartigen Predator Musikvideo. Mhm. Ein fantastisches Musikvideo. Mhm. Und hinzuwerfen, fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Kartenspiel gerade. Also jeder spielt so seine Karten.
Peak Ass.
Die Herzdame.
Angelehnt an die letzte Halloween-Folge, wo mir natürlich wie bei jeder Folge am Ende noch eingefallen ist, was ich hätte noch alles sagen sollen, wollen, können, müssen. The Devil Wears Prada haben ja auch ein geiles Konzept, Plättchen, eine EP damals rausgebracht, die sogenannte Zombie-EP.
Oh ja, super geiles Ding.
Die nämlich auch super geil zum Thema gepasst hätte. Mhm. Aber schiebe ich jetzt nach mit dem Song Outnumbered, finde ich mega geil das Ding. Mhm. Und weil ich den schon ewig nicht mehr gehört habe, August Burns Red mit Composure.
Mhm. Klassiker.
Klassikor,
Junge!
Danke dafür. Lieber Lin, bitte.
Darf ich zuerst? Hast du keine Angst, dass ich dir was wegnehme?
Hey, hallo, ich bin ja Moderatilo heute. Ich lasse euch natürlich den Vortritt.
Okay, Dev, ey, finde ich super von dir. Zeigt von Größe.
Mach jetzt.
Ich nehme.
Oder Wahnsinn.
Ich nehme ich fange mal von den früheren Sachen an. Ich fange mit Suicide Season an und nehme davon den kritisierten Song unseres Kollegen von Old Schools, Football Season is Over, weil der einfach JJ Peters von Deezer da mit dabei ist. Und es ist ein sehr lustiger und ich finde ein sehr cooler Song, einfach partymäßig. Dann nehme ich vom Live, das Problem ist, das Live at the Royal Albert Hall gibt es leider nicht auf Spotify, deswegen kann ich das nicht nehmen. Ich nehme aber von That's the Spirit Drown, weil das einfach, boah, keine Ahnung, der geht los und der geht mit Herz auf quasi.
Mm, ja, voll.
Und von Amo nehme ich Wonderful Life, weil ich finde das Feature ganz lustig mit Danny Filth von Cradle of Filth,
okay,
der ja auch im Video dazu in seiner kompletten Black-Metal-Uniform einfach mal so ein bisschen einkaufen geht und sein Müsli morgens isst. Und du siehst auch, wie die anderen Bandmitglieder von BMTH so ein bisschen ihren Tag gestalten. Und ja, finde ich einfach, ist ein cooler Song mit einem lustigen Feature und einem coolen Video, deswegen kommt er mit rein, ja. Und, ah ja, und meine Ergänzungen, stimmt. Ha, und ich bin diesmal vorbereitet, Leute. Ich habe mir eine Liste gemacht. Nichts aus dem Kopf jetzt. Ich hatte heute einen unglaublich guten Releaser da bei Spotify. Das möchte ich mal kurz erwähnt haben. Sehr viele coole, fette Songs von Bands, die ich sehr feiere. Ich möchte den ersten Song, den ich reinpacke, ist von der Band Like Moth to Flames. Mhm. Metalcore-Band aus Amiland. Waren immer so ein bisschen Underdogs, nicht so wirklich im Fokus der Aufmerksamkeit, haben aber jetzt ein unglaublich solides Album rausgehauen. Also ich bin wirklich erstaunt, wie hoch die Qualität dabei ist, wenn man sich die alten Sachen anhört, dass eher so ist. Und als zweites ein kleiner Geheimtipp von meiner Seite. Ich habe die Band tatsächlich auch einmal live gesehen, damals mit Ice Nine Kills, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Affiance. Die haben damals in Bochum gespielt, im Rockpalast. Super unbekannte Band aus Amiland, sind mal so ein bisschen viral gegangen wegen einem Musikvideo von denen, wo die irgendwie Guitar Hero gespielt haben und dadurch ist der Song auch irgendwie bei Guitar Hero von denen gelandet, aber eigentlich sind das so eine Local, fast schon Local Band. Aber die haben einen coolen Mix, die klingen so ein bisschen wie eine vernünftige Mischung zwischen Protest the Hero und August Burns Red. Also irgendwie Metalcore, aber auch echt virtuos und der Sänger super krass. Und ich nehme von Affiance den Song Kings of Deicide.
Okay, vielen Dank. Ja, Drown hätte ich jetzt auch tatsächlich reingepackt. Sorry. Genau, nee, alles gut. Genau wegen dem, was du gesagt hast, so, ne? Also, ich liebe einfach schon diesen Anfang des Songs, so. Also, der geht los und man ist voll drin, so.
Dieser Chor im Hintergrund, ne? Dieser, voll. Das ist super schön. Das ist super schön einfach.
Ja, genau. Ich habe nämlich bei Bring Me the Horizon einfach echt wenig Songs, die mich jetzt wirklich so emotional catchen. Ne? Und der gehört aber auf jeden Fall dazu. So.
Ja.
Und der halt auch irgendwie umso mehr. Weißt du?
Ja,
ja, ich würde von Count Your Blessings, wie eingangs erzählt, vor Stevie Wonder's Eyes Only reinpacken. Dann von Suicide Season, Chelsea Smile. Und ich glaube tatsächlich Mantra. Ja.
Ja, warum nicht?
Den fand ich, als er rauskam, damals gar nicht so geil. aber ich habe den jetzt so in letzter Zeit dann irgendwie mal wieder öfter gehört. Und der ist so mit der Zeit gut geworden für meine Ohren. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ja, aber irgendwie hat er sich entfaltet noch für mich. Darüber hinaus würde ich mal was völlig Unpassendes reinpacken. Und zwar den Song Brooklyn von The Midnight. Ich liebe The Midnight, werde dem werten Tobias Rische, glaube ich, mein Leben lang dankbar dafür sein, dass ich über irgendeine Insta-Story von dem auf diese Band gekommen bin, weil ich mich einfach so akut verliebt habe in diese Band. Und ja, Brooklyn ist ein Song von der aktuellsten Platte und ja, ist halt 80s Pop, das jetzt so als Vorwarnung.
Ist doch voll Mikes Ding eigentlich.
Ich lieb's.
Mega.
Ich lieb's, auf jeden Fall. Ja.
Yum, yum, yum.
Jungs, wer hat Bock auf ein Schlusswort? Hä?
Oh, 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 oh,
oh. Oh, das ist Lin, ne? Das ist Lin?
Herr Lehrer.
Ne, Kinder, die schnipsen schon mal gar nicht, Alter. Ich seh dich einfach schon so richtig aufgeregt, so mit deinem Hintern hin und her rutschen auf deinem Stuhl, ja, so, genau, weißt du? Und dann schnipsen und richtig unangenehm lastert, ey. Mike, Schlusswort.
Oh nein.
Nee, Lin.
Nein, bitte lass es.
Lin, wenn du es jetzt nochmal schaffst, dich leise zu melden, darfst du.
Herr Lehrer, ich denn?
Ja, okay. Ja, bis auf das unangenehme Atmen, Lin.
Ich möchte einen kleinen Ausblick auf unsere kommende Sonderfolge werfen.
Ja, sehr gut.
Weil ich finde, das ist ein Thema, was super wichtig ist und wir machen ja einen riesen Aufriss dafür, was auch absolut gerechtfertigt ist.
Mhm.
Und zwar wird es mit unserer nächsten Folge in die Mental Health Week, in die More Care Week von Morecore gehen, wo wir das Thema Mental Health und Emotionen und wie geht man damit um ansprechen wollen. Und wir haben auch geplant, eine kleine Folge dazu zu machen im Podcast, die halt nicht in einem normalen Folgenformat dazugehört, aber einfach, weil wir da Bock drauf hatten. Und da werden wir einen coolen Kollegen von uns aus dem Mockor-Team dabei haben, der mit uns darüber spricht, mit dem wir das Thema durchgehen. Und ja, deshalb würde ich euch bitten, wenn die Folge droppt, auf jeden Fall reinhören, auf jeden Fall zuhören. Und es sind so viele wichtige Dinge, die wir euch da erzählen wollen, auch sagen wollen, die vielleicht euch auch persönlich in eurem Privatleben vielleicht helfen können oder zumindest einen Weg weisen können. Und ja, ich würde mich freuen, wie gesagt, hört es euch an, wenn die Folge kommt, zur More Care Week. Ja, das war es eigentlich schon.
Ja, vielen Dank für den Hinweis auf jeden Fall. Ich denke, wir werden da dann nochmal einfach ausführlich drauf eingehen in der Folge. Mir ist nur schon mal irgendwie an der Stelle ganz, ganz wichtig vorwegzunehmen, dass das einfach, glaube ich, und da spreche ich jetzt mal für uns alle drei, einfach ein Thema ist, bei dem wir einfach auch nicht müde werden dürfen, das anzusprechen. Nee. Ne?
Absolut.
Dazu aber auf jeden Fall in aller Ruhe, die das Thema verdient, mehr. Vielen Dank euch, Lynn, Mike, für das Gespräch. wie immer war es mir ein inneres Blumenpflücken.
Natürlich.
Vielen Dank, dass ich mal wieder moderieren konnte, durfte. Ich sag mal lieber durfte, ne? Weil ich war jetzt nicht so übermäßig vorbereitet. Das ist aber natürlich gerade aufgefallen. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht vom Können sprechen in der Situation. Es hat mir aber nichtsdestotrotz oder vielleicht gerade deswegen wieder sehr großen Spaß gemacht. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Kerngeschäft. Tschüss!
Ciao! Tschüss.